Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen um 6 Uhr mit diesen Themen. Deutschlands Atomkraftwerke bleiben länger am Netz. Die Regierung einigt sich auf einen Kompromiss. Italiens Parlamentschef Fini will in der Regierungskoalition bleiben. Gleichzeitig liest der Ministerpräsident Berlusconi die Leviten. Und was für ein Erfolg für Stanislas Wawrinka. Am US Open schlägt der Schweizer Tennisprofi den Mitfavoriten Andy Murray. Guten Morgen. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und mit den Nachrichten Andrea Jost.
Die deutschen Atomkraftwerke sollen länger am Netz bleiben. Darauf hat sich am Abend die Regierung nach monatelangem Streit geeinigt. Die 17 deutschen Atomkraftwerke sollen durchschnittlich 12 Jahre später abgeschaltet werden, als es die heutigen Bestimmungen verlangen. Die großen Energiekonzerne sollen im Gegenzug Milliarden an den Staat zahlen. Im deutschen Mannheim beginnt am Vormittag der Prozess gegen Wettermoderator Jörg Kachelmann. Die Anklage wirft dem 52-jährigen Schweizer eine besonders schwere Vergewaltigung und schwere Körperverletzung vor. Kachelmann bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Bei einer Verurteilung im Sinn der Anklage drohen Kachelmann 5 bis 15 Jahre Haft. In Italien will Gianfranco Fini die Regierungskoalition nicht verlassen. Fini kritisierte in einer Rede Ministerpräsident Berlusconi zwar scharf, bot ihm aber an, die Legislatur gemeinsam zu Ende zu bringen, um damit Neuwahlen zu verhindern. Ohne die Stimmen von Finis neuer Fraktion hat die italienische Regierung keine Mehrheit im Parlament. In Moldawien ist die Abstimmung über die Wiedereinführung der Volkswahl des Staatspräsidenten offenbar ungültig. Nach Angaben der Wahlkommission stimmte zwar eine überwältigende Mehrheit für die Wiedereinführung, die nötige Beteiligung von 33% wurde aber nicht erreicht. Seit 20 Jahren wird der Präsident in Moldawien vom Parlament gewählt. Seit einem Jahr ist das Amt aber nicht besetzt, weil sich Kommunisten und Reformkräfte gegenseitig blockieren. Nach den verheerenden Erdrutschen in Guatemala ist die Zahl der Toten auf 36 gestiegen. Laut der Katastrophenschutzbehörde des zentralamerikanischen Landes werden aber noch mehr als 100 Menschen vermisst. Durch die schweren Unwetter wurden in Guatemala etwa 40.000 Personen obdachlos. Bei zwei Schiffsunglücken in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der Behörden möglicherweise mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Die Unglücke ereigneten sich auf Flüssen. In einem Fall sei ein Schiff auf einen Felsen aufgelaufen, im anderen sei auf einem Boot ein Brand ausgebrochen. Zum Sport. Der Schweizer Tennisprofi Stanislas Wawrinka hat am US Open in New York für eine Überraschung gesorgt. Wawrinka schlug in der dritten Runde den als Nummer 4 gesetzten Andy Murray. Er bezwang den Schotten in 4 Sätzen. Im Achtelfinal trifft Wawrinka nun auf den Amerikaner Sam Querrey. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.256 Punkten plus 1,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,157 gehandelt, der Euro zu einem Franken 30,97 bzw. zu einem Dollar 28,97. Das Wetter heute Montag: im Norden trotz Wolkenfeldern oft sonnig, im Osten am Nachmittag lokal etwas Regen möglich, im Süden häufig bewölkt, um 22 Grad.
Das ist heute Morgen auf DRS1, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle oder in Kürze im Internet unter drs.ch. Vor rund 10 Jahren hat die damals rot-grüne deutsche Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Nun also die Kehrtwende. Die deutschen Atomkraftwerke sollen länger am Netz bleiben als bisher vorgesehen. Das hat die schwarz-gelbe Koalition nach monatelangem Ringen entschieden. Umweltminister Norbert Röttgen:
Wir haben verabredet, dass ältere Kernkraftwerke eine Laufzeitverlängerung um 8 Jahre erhalten, dass die jüngeren, auch auf einem anderen technischen Standard sich bewegenden Kernkraftwerke eine Laufzeitverlängerung von 14 Jahren bekommen. Das macht zusammen im Schnitt 12 Jahre Laufzeitverlängerung.
Norbert Röttgen. Die Laufzeiten der 17 deutschen AKWs sollen also gestaffelt verlängert werden. Kaspar Selg in Berlin, was bedeutet dies genau?
Deutschland hat noch 17 AKWs in Betrieb. Die ersten älteren wären eigentlich schon nächstes Jahr abgestellt worden. Das wird jetzt 2018. Die letzten wären 2022 dran gewesen. Das wird jetzt also fast 2040 mit anderen Worten. Aus dem zügigen Ausstieg, den die rot-grüne Koalition seinerzeit im Einvernehmen mit den Kernkraftwerkbetreibern beschlossen hatte, wird jetzt ein gelegentlicher Ausstieg.
Wie begründet denn die schwarz-gelbe Regierung diese Abkehr von der bisherigen deutschen Energiepolitik?
Man hat eine Lücke in der Stromversorgung befürchtet, wenn man den ursprünglichen Plan durchgezogen hätte und meinte, diese Lücke lieber mit Kernkraft füllen zu sollen als mit CO2-produzierender Energie. Das ist ein Argument. Ein weiteres: alte AKWs sind abgeschrieben, die rentieren gewaltig und können damit natürlich auch sehr viel Geld an den Staat abführen. Es wurde ja gleichzeitig mit dieser Verlängerung der Laufzeiten eine Brennelementsteuer beschlossen. Die würde dem Staat oder wird dem Staat, je nachdem, 2,3 Milliarden Euro pro Jahr zuführen.
Nun wird der Ausstieg aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und Sie haben es gesagt, die AKW-Betreiber werden zur Kasse gebeten, um erneuerbare Energien zu fördern. Trotzdem will die rot-grüne Opposition diesen Entscheid nicht akzeptieren und hat einen heißen Herbst angekündigt. Kaspar Selg, warum die ganze Aufregung?
Weil die Opposition und auch die Umweltverbände davon ausgehen, dass mit dieser Entscheidung der Umstieg auf erneuerbare Energien entscheidend gebremst werde. Mit den riesigen Mengen zusätzlichen Atomstroms, die da beschlossen wurden, vergangene Nacht, weiche der Druck hin zur Entwicklung von erneuerbaren Energien. Und selbst wenn Erneuerbare weiter zunehmen wie bisher, sei das Stromnetz gar nicht in der Lage, beides voll aufzunehmen. Für die Opposition wird damit eine gefährliche Energiequelle zulasten sauberer Energie verlängert. Merkel sei vor der Atomlobby eingeknickt, heißt es. Die Opposition und die Umweltverbände halten diesen Schritt für einen kapitalen Fehler.
Danke für diese Einschätzungen. Das war unser Deutschland-Korrespondent Kaspar Selg. Nach Italien. Jahrelang waren Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi und der heutige Parlamentspräsident Gianfranco Fini politische Weggefährten, bis vor 5 Wochen, als es zum Bruch kam. Doch bald zeigte sich, Fini ohne Berlusconi, das funktioniert auch nicht. Pünktlich zum Ende der Sommerferien hat Fini seinem Rivalen einen politischen Pakt angeboten. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Mit lauten «Fini-Fini-Rufen» empfingen die Anhänger von Gianfranco Fini ihr Idol gestern Abend in Mirabello bei Bologna. Fini hat den Ort sorgfältig ausgesucht. In Mirabello war seine Mutter geboren, wie er sagte. Hier hatte ihm in den 80er Jahren der Altfaschist Almirante und legendäre Führer der Mussolini-Nachfolgepartei Movimento Sociale das Zepter übergeben. Viele Kommentatoren erhofften sich vom gestrigen Auftritt Finis eine Klärung der seit Monaten schwelenden Krise mit Silvio Berlusconi. Doch der Parlamentspräsident beschränkte sich in seiner rhetorisch brillant vorgetragenen Rede darauf, den Führungsanspruch Berlusconis zu bestätigen, gleichzeitig aber klare Kritik am Führungsstil des Regierungschefs zu äußern. So warf er Berlusconi vor, seine internen Kritiker mundtot machen zu wollen und zu viel Energie auf seine persönlichen Probleme zu verwenden, statt sich um die Wirtschaftskrise zu kümmern. Fini hat sich bewusst zurückgehalten, um nicht den totalen Bruch mit Berlusconi zu provozieren und dem Ruf nach Neuwahlen Nahrung zu geben. Denn das wollen Fini und vermutlich auch Berlusconi nicht. Fini hätte bei Neuwahlen derzeit keine Chancen, und Berlusconi würde laut neuesten Umfragen gleich 60 Sitze an die Lega Nord verlieren. Beide könnten nun in einen unausgesprochenen Waffenstillstand einwilligen, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Die Messer aber bleiben gewetzt.
Massimo Agostinis. In Moldawien, das oft als Armenhaus Europas bezeichnet wird, ist eine Volksabstimmung über die Direktwahl des Staatspräsidenten gescheitert. Die Stimmbeteiligung war zu tief. Mit dem Urnengang wollte die pro-westliche Parteiallianz die politische Blockade in der ehemaligen Sowjetrepublik lösen und das Land aus der Krise führen. Dieses Ziel ist nun verfehlt. Aus Moskau, Peter Giesling.
Nur knappe 30% der moldawischen Stimmberechtigten hatten bis zur Schließung der Wahllokale ihre Stimme abgegeben. 33% aber wären notwendig gewesen, damit das Volksvotum auch Gültigkeit erlangt hätte. Zurück auf Feld 1 heißt nun einmal mehr die Losung in Moldawien. Höchstwahrscheinlich wird man nun abermals das Parlament auflösen und Mitte November außerordentliche Neuwahlen durchführen. Bei der letzten Wahl im vorletzten Juli hatte ein liberal ausgerichtetes Parteienbündnis zwar eine knappe Mehrheit der Parlamentssitze errungen, weil diese Mehrheit aber nicht dazu ausgereicht hat, selbst auch den Staatspräsidenten zu stellen, hat dieses Bündnis letztlich nur wenig umsetzen können. Der Politikbetrieb in Moldawien ist mittlerweile seit anderthalb Jahren total blockiert. Gut möglich, dass das Land auch nach Neuwahlen im November nicht schnell aus seiner Krise herausfinden kann.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Seit Monaten berichten deutsche und Schweizer Medien über den Vergewaltigungsvorwurf gegen Jörg Kachelmann. Ab heute nun muss sich der Fernsehmann und Meteorologe vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem AD-Wetterexperten vor, seine Freundin vergewaltigt und mit einem Messer verletzt zu haben. Jörg Kachelmann bestreitet das. Zum Prozessauftakt der Bericht von Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Am 20. März dieses Jahres wurde der Fernsehmoderator Jörg Kachelmann auf dem Frankfurter Flughafen verhaftet, weil eine langjährige Freundin ihn angezeigt hatte. Die Frau beschuldigt den Wetterexperten, sie vergewaltigt und mit einem Messer verletzt zu haben. Kachelmann bestritt dies von Anfang an, saß dann aber trotzdem über 3 Monate in Untersuchungshaft, weil die Staatsanwaltschaft Mannheim von seiner Schuld überzeugt ist und dabei von einem besonders schweren Fall von Vergewaltigung ausgeht. Ende Juli allerdings entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe, dass Kachelmann unverzüglich aus der U-Haft zu entlassen sei, weil kein dringender Tatverdacht mehr bestehe. Es stehe Aussage gegen Aussage und überdies könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Anschuldigungen gegen Kachelmann falsch seien. Die Karlsruher Richter bezweifelten die Glaubwürdigkeit des Opfers und stützten sich dabei nicht zuletzt auf ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Mannheim selbst in Auftrag gegeben hatte. Darin kam eine Psychologin zum Schluss, die Aussagen des mutmaßlichen Opfers seien nicht überzeugend. Trotzdem hielt die Staatsanwaltschaft Mannheim an ihrer Anklage fest und so steht Jörg Kachelmann seit heute vor Gericht. Dieses Gericht ist selbstverständlich frei in der Würdigung der Beweislage. Sollte das Landgericht nach den angesetzten 13 Verhandlungstagen zum Schluss kommen, dass Kachelmann schuldig ist, dann drohen ihm mindestens 5 Jahre Haft. Über 20 Zeugen sind geladen, darunter 4 Gutachter und 9 Frauen, mit denen Kachelmann phasenweise gleichzeitig ein Verhältnis hatte. Deswegen steht er aber nicht vor Gericht. Und darum wundern sich Rechtsexperten auch darüber, dass in einem Fall, bei dem nur 2 Personen wissen können, was passiert ist, die Hauptbelastungszeugin erst Mitte Oktober befragt werden soll, als letzte Zeugin überhaupt. Heute wird die Anklageschrift verlesen und in den nächsten Tagen werden vorwiegend Polizisten ihre Aussage machen.
Das Tennispublikum in den USA reibt sich erstaunt die Augen. Stanislas Wawrinka hat Andy Murray bezwungen, die Nummer 4 der Welt und einen der Top-Favoriten auf den Sieg am US Open. Der Schweizer gewann in 4 Sätzen. Aus New York, Bernhard Scher.
Genau um 1 Uhr heute Morgen früh war es soweit. Stanislas Wawrinka hatte erstmals in seiner 7-jährigen Laufbahn gegen einen großen Spieler gewonnen und die US Open hatten ihre erste richtige Überraschung. Dass ausgerechnet Andy Murray, der meistgenannte Turnierfavorit neben Roger Federer, an Wawrinka scheiterte, hat alle verblüfft. Die 10.000 Zuschauer im Stadion, die Experten, die Journalisten und auch die Spieler auf der ATP-Tour. Wawrinka hat für einen grandiosen Effort gesorgt und hat gegen Murray eine brillante Leistung gezeigt. Eine große Genugtuung.
Beaucoup de satisfaction, c'est vrai que c'était un très gros match aujourd'hui. J'ai joué un très bon tennis et je suis vraiment très satisfait d'avoir pu battre Andy Murray ici à l'US Open.
In den amerikanischen Zeitungen ist Stanislas Wawrinka heute das größere Thema als Roger Federer. Zum ersten Mal tritt der Roma aus dem Schatten seines dominanten Kollegen. Und Federer und auch Nadal werden sich bei Wawrinka bedanken. Hat er ihnen doch im Kampf um den Turniersieg einen Hauptkonkurrenten aus dem Weg geräumt.
Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.